Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Warum muss ich mich bei einem Videostudio überhaupt mit Akustik beschäftigen? Brauchen wir das? Können wir das nicht weglassen? Klappt doch garantiert auch so? Oder heute gibt es da so viele KI-Lösungen. Warum sollen wir jetzt da noch irgendwas an der Raumakustik machen? Das sind Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Gerade wenn es natürlich auch darum geht, was könnte man vielleicht im Budget eines Studios noch reduzieren? Oder warum wird das eingeplant? Das ist ja nichts, was so sichtbar ist und was so einen direkten Vorteil bringt. Ja, darüber möchte ich heute mal in dieser Podcast-Folge sprechen und auch erstmal so ein paar Begrifflichkeiten auseinanderdrüsen. Ich glaube, ich habe vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren schon mal so eine ganz kleine Folge noch in einem etwas anderen Kontext damals gemacht, wo es auch ein bisschen um die Akustik ging. Aber jetzt möchte ich das nochmal ein bisschen detaillierter und vor allen Dingen jetzt auch wirklich auf das Corporate-Studio-Umfeld, sprich also ein Studio im Unternehmenskontext mit den entsprechenden Anforderungen beziehen. Also, warum ist die Raumakustik entscheidend und was ist Akustik? Warum ist sie entscheidend und warum sollte man es auf jeden Fall nicht vernachlässigen? Ganz zu Anfang möchte ich da eine kleine Erklärung zwischen den Unterschieden zwischen Bau- und Raumakustik mal machen. Sprich, es sind zwei völlig verschiedene Sachen, die gerne aber missverstanden oder in einen Topf geschmissen werden. Also Raumakustik betrifft alles das, was klanglich im Raum passiert. So typisch technisch Hochschuldeutsch würde man sagen, Raumakustik betrifft die Klangausbreitung oder die Schallausbreitung und Schallreflexion im Raum, was wiederum den direkten Klang der Stimme auf dem Mikrofon bei der Aufnahme beeinflusst oder auch wie ich jetzt zum Beispiel in einem Videocall meine Gesprächspartner über Lautsprecher höre, da hat die Raumakustik einen sehr großen Einfluss drauf. Und auf der anderen Seite haben wir die Bauakustik. Und die Bauakustik, das ist eine Disziplin, die dafür zuständig ist, Schallemission oder Emission, also Schall, Geräusche aller Art, Sprache, was auch immer, die aus dem Raum hinausgeht in andere Räume oder Schall, der von draußen, von anderen Räumen oder auch von der Straße in den Studioraum reingeht, zu beeinflussen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und es wird auch immer gerne behauptet, zum Beispiel, wenn ich so gucke bei Amazon oder anderen großen Verkaufsplattformen, da gibt es irgendwelche Schaumstoffdinger. Ja, und in den Beschreibungen steht auch gerne mal drin, ja, damit können Sie Geräusche von draußen verhindern. Ist natürlich Humbug, weil alles, was irgendwie Schaumstoffplatten oder andere Absorberelemente betrifft, das ist ausschließlich für die Raumakustik zuständig. Damit kann ich keinen Krach, der von draußen reinkommt, in irgendeiner Art und Weise davon abhalten, in den Raum zu kommen. Warum ist denn die Akustik bei einem Corporate Studio überhaupt so wichtig? Ich könnte einfach irgendeinen Raum nehmen, stelle ein bisschen Technik rein, Mikrofone, reicht doch. Warum soll ich da jetzt noch irgendwie ein paar tausend Euro für Akustikmaßnahmen ausgeben? Ganz wichtig, das sind in der Regel Raumakustikmaßnahmen. Ja, stellen wir uns mal vor, man hat jetzt gerade ein wichtiges Webinar oder eine wichtige Videocast-Aufnahme mit einem wichtigen Kunden und dann plötzlich wird nebenan im Lager, in der Anlieferung wird irgendwas angeliefert. Da fährt ein LKW rückwärts an die Laderampe ran und man hört lautes Piepen, das Warnpiepen, was ja die LKWs und andere Fahrzeuge mittlerweile haben. Dann hört man, wie Kisten geschmissen werden und so weiter und so fort. Also ich sag mal, in einem Betrieb, einem Herstellenbetrieb gerade ist das eine typische Situation und wenn das Studio irgendwo in der Nähe einer Lagerhalle oder der Anlieferung ist, dann kann das ganz schnell mal die Aufnahme versauen. Also wäre das schon mal ein Fall, worauf man schauen sollte bei der Raumauswahl oder wenn man nur den einen Raum hat, ob man da bauakustisch nicht was optimiert, dass diese Geräusche halt die Aufnahme nicht stören, weil man kann nicht immer Aufnahmen so timen, dass gerade nichts anderes passiert. Das ist der eine Grund, warum es wichtig ist, auf Bauakustik zu achten. Der andere Grund kann natürlich sein, dass in Räumen rund um das Studio natürlich auch noch Aktivitäten stattfinden. Der Klassiker ist, jemand knallt eine Tür zu. Man hat den Studioraum direkt neben dem Aufzugschacht. Aufzugtür geht auf und zu, knallt. Läuft jemand über den Flur. vielleicht mit Stöckelschuhen, also die haben ja so einen sehr prägnanten, lauten Klang, dieses Klick-Klick, oder auch Schuhe mit einer Ledersohle auf Parkett und ähnlichen. Also alles Schall, der von draußen in den Raum reinkommt und ein Raum, der nicht besonders gut gedämmt ist, nach draußen, wo vielleicht auch unter der Tür noch ein Schlitz ist, weil Schall ist ja nichts anderes als Luftbewegung. Das sorgt natürlich dafür, dass ich diese ganzen Nebengeräusche bei mir auf der Aufnahme habe. Das lenkt nicht nur ab, sondern es versaut so eine Aufnahme auch schon. So, deswegen, ist jetzt total simpel, ist eigentlich jedem klar, weil das kennen wir ja alle irgendwie schon, dass Störgeräusche von nebenan oder von draußen bei einer Aufnahme oder einem Videocall einfach ablenken und nerven. So, ein bisschen weniger Verständnis ist meistens vorhanden für die Raumakustik. Warum soll ich was in der Raumakustik machen? Geht doch. Nur wenn ich einen Teams-Call habe, dann ziehe ich mir mein Headset an und dann höre ich die anderen hören mich. Gut, also wenn das, sag ich mal, das Qualitätskriterium ist, dann brauchen wir ja gar nicht über ein Studio zu reden, wenn es nur um man kann sich ja hören geht. Aber wenn man sich gut hören möchte, in guter Qualität, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht anstrengend wird, die jetzt mein Video schauen, mein Webinar, mein Live-Call, dann muss die Tonqualität schon ein bisschen besser sein. Denn angestrengt zuhören, das strengt uns körperlich an. Das sorgt dafür, dass wir unterbewusst relativ schnell abschalten und nicht mehr richtig zuhören und uns dann mit anderen Dingen beschäftigen. Also das ist vielen Leuten erst im Nachgang, wenn man sie darauf aufmerksam macht, bewusst, dass schlechte Sprachqualität dafür sorgt, dass man nicht mehr aufmerksam ist. So, und was hat den größten Einfluss auf die Qualität der Sprachübertragung bei einer Videoaufnahme, bei einem Videocall, bei einem Livestream? Das ist die Raumakustik. Das ist nicht das Mikrofon. Man denkt immer, ja, okay, das Mikrofon, das ist ja, das nimmt ja den Schall auf, das nimmt die Stimme auf, das ist am wichtigsten. Ist es nicht, denn es gibt die sogenannte Signalflusskette und die Priorität, die Wichtigkeit der Komponenten sinkt immer bei jedem weiteren Glied in der Kette. Das erste Glied in der Kette ist die eigene Stimme. Das heißt, wenn ich undeutlich spreche, zu leise spreche und nuschel, dann kann alles hinterher das nicht mehr verbessern. Setz mal voraus, jemand spricht laut und deutlich. Dann ist die zweite Komponente, das zweite Glied in der Signalkette, ist der Raum und nicht das Mikrofon, weil wenn wir sprechen, breitet sich der Schall aus unserem Mund im ganzen Raum aus. Da ist zum Beispiel auch entscheidend, ob ich nah am Mikrofon dran bin oder weit weg. Ich kann jetzt mal weiter weggehen. Mein Mikrofon ist ein dynamisches Mikrofon. Hier, das ist nicht so empfindlich gegen Nebengeräusche. Da muss ich nah dran sein, damit man gut versteht, was ich spreche. Aber wenn ich zur Seite gehe, und von der Seite rein spreche oder weit nach hinten gehe, dann hört man mich nicht mehr gut. Also der nächste Punkt ist die Einflussnahme des Raums. Zum einen der Abstand zum Mikrofon, bin ich weiter weg, desto mehr habe ich vom Raum die Reflexion und desto weniger ist der direkte Schall meiner Stimme aus dem Mund, der ins Mikrofon kommt. Und die Reflexion aus dem Raum. Ich habe hier sehr viele absorbierende Elemente. Ich habe Akustikvorhänge, Akustikabsorber, habe hier wirklich sehr, sehr viel in diesem Raum. Deshalb versteht man mich auch noch halbwegs, wenn ich weiter weggehe. Es wird leiser, es klingt auch nicht mehr so gut. Aber hätte ich jetzt hier glatte Wände, dann würden wir wie in einem Badezimmer, wie in einer Waschküche, wie in einer leeren Garage hier den Hall noch hören. Und dass dieses Flattern, dieses Echo, dieses Hallen, das überlagert dann meine Stimme und dann macht es das irgendwann echt unerträglich, mir noch zuzuhören, weil es so anstrengend ist. Ne? Also ist direkt das zweite Glied in unserer Signalkette nach der Stimme ist der Raum, ist die Raumakustik. Und erst dann kommt das Mikrofon und auch erst dann ist es wichtig, was für ein Mikrofon ich habe. Im Gegenteil, je besser und hochwertiger das Mikrofon ist, desto empfindlicher ist es auch gegenüber der Raumakustik. Wenn die schlecht ist, dann ist die Übertragung noch schlechter, weil gute Mikrofone zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt sehr empfindlich sind und kleinste klangliche Nuancen gut abbilden. Ja, und deswegen ist, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, Raumakustik bei einem Corporate Studio super wichtig, denn der überwiegende Teil der Informationen, man mag es nicht glauben, wird immer noch über den Ton, über die Sprache übertragen. Mal ein Beispiel, schauen wir uns mal einen Spielfilm an zum Beispiel. Wenn du den Ton ausschaltest, dann kriegst du gar nicht mehr mit, worum es geht. Also die Informationen, die du noch siehst, gerade wenn es nicht ein reiner Actionfilm ist, sind ziemlich wertlos. Wenn du bei einem Spielfilm jedoch die Augen mal zumachst, dann kannst du der Handlung immer noch zum großen Teil folgen, weil so viele Informationen über die Tonspur kommen. Und je besser die Tonqualität ist, desto besser ist der Eindruck, den du hinterlässt, desto eher hören dir die anderen Menschen auch zu oder schauen sich dein Video an. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, woran erkenne ich als Laie, ob jetzt der Raum, den wir uns da vorstellen für ein Studio, den wir einrichten wollen, akustisch geeignet ist. Auch da müssen wir wieder die zwei Komponenten angucken. Reden wir von Bau- oder Raumakustik. Bei der Raumakustik ist es eigentlich ziemlich einfach. Stell dich in den Raum, klatschen die Hände und wenn du so ein Hallen hörst, so ein Scheppern hörst, ein sogenanntes Flatter-Echo, dann weißt du, ohne was zu machen, ist der Raum nicht besonders gut geeignet. Schönes Beispiel ist auch, such dir jemanden, mit dem du in dem Raum dich unterhalten kannst. Ihr stellt euch ganz nah beieinander und sprecht und dann geht ihr maximal auseinander und dann werdet ihr feststellen, das wird immer schwieriger, sich zu verständigen, den anderen zu verstehen. Gerade bei etwas größeren Räumen merkt man das ganz schnell. Also ich habe so viele Konferenzräume beispielsweise schon erlebt, die eine ganz, ganz furchtbare Raumakustik haben, wo ich mir denke, da hat der Architekt also echt, setzen sechs. Mittlerweile achtet man schon öfters auf die Raumakustik, aber viele Jahre lang war eher die Optik wichtig, ne? So schöne Glas- und Stahlpaläste, irgendwie noch holzvertäfelte Wände oder noch schöner, modernes jetzt Betonwände, also am besten links und rechts Betonwand, vorn und hinten dann eine Glasfront oder andersrum. Traumhaft für die Verständigung in so einem Konferenzraum und noch viel besser ist es dann, wenn man dann ein Videokonferenzsystem in diesem Raum hat, wo einfach nur ein einzelnes Mikrofon in der Mitte auf dem Tisch liegt. Das ist traumhaft für jeden, der an so einer Konferenz teilnehmen darf. Also akustisch absolut grausam. Von daher, du kennst garantiert Räume, die akustisch ungeeignet sind, zumindest wenn sie noch nicht behandelt wurden. Bei der Bauakustik ist es auch nicht wahnsinnig schwer. Stell dich in den Raum, der als Studio genutzt werden soll und hör mal, ob du Außengeräusche hörst, wenn alle Fenster und Türen zu sind. Wenn draußen einer lang geht, wenn draußen zwei Leute lang gehen und sich unterhalten, hörst du das? Kannst du die genau verstehen? Mein letzten Endes, die Mikrofone bei den Aufnahmen sind ja sehr nah am Mund. Das heißt, wenn du mit deinen Ohren gerade so hören kannst, dass draußen einer steht und sich unterhält, dann wird das Mikrofon das vermutlich nicht ganz so laut übertragen. Aber der Klassiker sind zum Beispiel Türen, die nicht richtig schließen, Türdichtungen, die nicht richtig schließen, Schlitze unter den Türen, wo dann einfach noch ein Luftzug und damit natürlich auch Schall durchkommt. Pi mal Daumen, ein paar Regeln zur Auswahl des richtigen Raums. Nach Möglichkeit nicht irgendwo bei einem Lager, bei einer Produktionshalle, neben einer Kaffeeküche, nicht neben irgendwelchen Aufzugsschächten, nicht auf einem stark frequentierten Flur, weil das sind alles Geräusche, die kriegst du nachher nicht mehr raus. Also nicht mit einem vertretbaren Aufwand. Selbst mit professionellen Tools und KI kriegt man diese Nebengeräusche nur noch ganz, ganz schwer, teilweise überhaupt nicht raus. Und es nervt einfach bei der Aufnahme und lenkt total ab, weil jeder, der vor der Kamera steht, ist ja natürlich ein bisschen aufgeregt und ein bisschen gestresst. Und wenn dann irgendwie noch Geräusche sind, das stresst einen und lenkt ab. Also das ist nicht gut. Insofern kann man eigentlich relativ schnell selber beurteilen, ist der Raum geeignet. Wenn es bauakustisch problematisch ist, also wenn man wirklich jedes kleine Fitzelchen von draußen aus dem Flur oder aus dem Nachbarbüro hört, dann wird es schon schwierig, das zu verändern, da komme ich gleich drauf. Wenn es aber nur im Raum selber total scheppert, weil man halt zwei Glasfronten hat oder eine große Glasfront, große Scheibe und Betonwände, dann ist das überhaupt kein Problem. Das kann man alles mit akustischen, raumakustischen Optimierungsmaßnahmen in den Griff bekommen. Ja, die Frage, die als nächstes dann häufig kommt, kann ich überhaupt aus jedem Raum ein Videostudio machen? Prinzipiell, ja, kommt drauf an. Und zwar kommt es einfach auf die Größe des Raums an und den Schnitt. Mal ein schönes Beispiel. Die besten Räume sind eigentlich so klassische Büroräume. 4x5 Meter, 16 bis 30 Quadratmeter groß, je nachdem, ob es ein Studio als reines Selbstfahrerstudio sein soll, wo also die Person, die präsentiert vor der Kamera, auch gleichzeitig die Technik bedient. Oder ob es noch einen separaten Regieplatz geben soll, dann ist eher so 20 bis 25 Quadratmeter sinnvoll. Wenn natürlich mehrere Settings in dem Raum stattfinden sollen, also ein Videocast-Setting, ein Webinar-Setting und ein Selbstfahrer-Setting, dann braucht man natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz. Und je größer der Raum ist, desto mehr muss man halt auch von der Menge mehr an der Akustik machen. Also nicht im Verhältnis, ne? Das ist nämlich letzten Endes eine ganz einfache Rechnung. Pi mal Daumen, je mehr Fläche, Oberfläche im Raum ich mit absorbierenden Materialien, also Akustikelementen ausstatte, desto besser wird die Raumakustik. Also wir haben Boden und Decken, sind zwei und dann haben wir nochmal vier Wände außenrum. Das heißt, wir haben sechs Begrenzungsflächen, wie man so schön sagt. Im Boden kann man einen Teppich hinlegen, muss man aber auch nicht. Decke ist immer ein bisschen schwierig. Absorber an die Decke hängen ist meistens sehr aufwendig. Deshalb werden die eher an die Wände aufgehangen. Also wenn ich jetzt nur an einer Wand ein paar Absorber aufhänge, ist der Wirkungsgrad nahe Null. Da hörst du keinen großen Unterschied. Aber wenn du jetzt an zwei Wänden Absorber aufhängst und dann vielleicht noch einen Akustikvorhang davor, dann hörst du schon einen deutlichen Unterschied. Nur ist es so, je größer der Raum ist, je höher die Decke ist, desto mehr Material brauche ich halt in Summe. Und wenn du die Wahl hast zwischen einem 6x10 Meter großen Raum mit 4 Meter Deckenhöhe, das hatten wir letztens nämlich, was natürlich toll ist, weil man große Settings aufbauen kann und so weiter und so fort, oder einem Raum, der halt 3,50 Meter Deckenhöhe hat und einfach nur 4x5 Meter groß ist, dann würde ich immer den kleineren Raum bevorzugen, weil es viel einfacher ist, da die Raumakustik in den Griff zu kriegen. Auch da mal ein praktisches Beispiel, was du kennst. Wie klingt's, wenn du in einem leeren Büro in die Hände klatscht? Wie klingt's, wenn du in einer leeren Lagerhalle in die Hände klatscht? In dem Büro das in den Griff zu kriegen, das ist im mittleren vierstelligen Bereich machbar, mit entsprechendem Know-how und Material. Die Lagerhalle, das ist eher was im mittleren fünfstelligen Bereich, um diese akustisch brauchbar zu machen. Geht auch, große TV-Studios, ganz große Tonstudios, wo auch Orchester aufgenommen werden, da hat man das auch gemacht, aber es ist echt wahnsinnig aufwendig. Insbesondere auch, wenn es dann neben der Raumakustik auch noch an die Bauakustik geht. Das ist bei großen Räumen irgendwann einfach preislich nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis. Ja, wie bekomme ich jetzt störenden Lärm von draußen in den Griff? Also Straßenverkehr, Nachbarräume von Fluren, Produktionshallen und so weiter und so fort. Absorber, Raumakustikabsorber, Schaumstoffpaneele, sowas, Vorhänge bringen nichts. Es gibt zwar spezielle Akustikstopper, Vorhänge, so werden die teilweise genannt. Das ist also nicht nur ein dicker Akustikstoff, sondern ist ein mehrschichtiger Vorhang, wo in der Mitte noch Vinyl oder ich glaube sogar Blei behandelte Bahnen drin sind, die also sehr dicht sind. Das hilft aber nur zum Beispiel, um Sprache fernzuhalten, aber tiefer frequente Geräusche wie irgendwelche Produktionsgeräte oder das typische Brummen von einem Dieselmotor, von einem LKW, das halten die auch nicht auf. Bei Bauakustik ist es ganz einfach so, je tiefer das Geräusch ist, also je tiefer die Frequenz des Geräusches ist, auch wie das Beispiel, so ein LKW-Motor, der brummert ja ganz schön tief, desto aufwendiger ist es, das Geräusch, diesen Schall aus dem Raum fernzuhalten. Und die einfachste Pi mal Daumen-Formel ist, Masse schlägt alles. Das heißt, man könnte es auch berechnen, damit will ich aber jetzt nicht langweilen. Je dicker und massiver die Wand ist, desto weniger kommt durch. Na, also wenn ich absolute Ruhe haben möchte, dann brauche ich entweder eine 3 oder 2,50 Meter dicke Betonwand oder ich baue einen Raum in Raum, also außen eine dicke Wand und dann baue ich in den Raum rein nochmal einen Raum wie einen Käfig, der auf Gummipuffern steht, der keine direkte Verbindung zum äußeren Raum hat. Dann habe ich einen absolut getrennten Innenraum. Ist wahnsinnig aufwendig, irre teuer. So hat man früher auch Tonstühle gebaut, manchmal baut man sie heute auch noch immer so. So, also Lärm von draußen richtig in den Griff kriegen ist echt schwer. Wenn es nur hier und da ein bisschen störend ist, dann kann man mal schauen, okay, wie sehen die Türdichtungen aus, unter der Tür vielleicht einen Kältefalten installieren. Vielleicht zieht man vor die Trockenbauwand ins Nachbarbüro einfach noch eine zweite Wand mit ein bisschen Abstand, ne? Also bloß nicht einfach nur drauf, sondern Luft dazwischen lassen, damit sich da drin vereinfacht gesagt der Schall nachher totlaufen kann und so weiter und so fort. Das ist alles überschaubar. Aber wenn es um wirklich tieffrequente Geräusche wie aus einer Produktionshalle oder von LKWs, die was anliefern geht, dann würde ich eher nach einem anderen Raum suchen. Geräusche aus dem Gebäude selber, Lüftung, Klimaanlage, Server und so weiter und so fort, sind ähnlich problematisch. Wenn es um technische Anlagen geht, haben wir auch ganz häufig gerade Produktionsanlagen. Ich erinnere mich dann an Kunden von uns, die ihr Studio in der Produktionshalle, die zum Glück nicht mehr ganz so oft oder ganz so stark frequentiert wird, haben. Und dann hört man manchmal von oben Stanzen, also ziemlich tieffrequentes Wummern, aber das ist glücklicherweise nur ganz selten am Tag und die timen das dann auch immer die meiste Zeit, wird eher an anderen Produktionsmaschinen gearbeitet, die nicht so laut sind, die hört man auch nicht. Was so Server- und Klimaanlagen betrifft, das haben wir auch schon öfters gehabt, zum Beispiel letztens beim Kunden, da war im Studioraum selber war ein kleiner Serverschrank mit Switches und einem Router. Die haben halt ziemlich einen Krach gemacht und da haben die letzten Endes so einen kleinen Kasten drum gebaut, der vorne quasi und an den Seiten diesen Serverschrank zugemacht hat mit Akustikschaum rein. Der war dann hinten noch auf, dann haben sie in die Nachbarwand einen Lüfter gebaut, dass die Luft, die natürlich da raus entweichen muss, nach hinten rausgezogen wurde, weil hohe Frequenzen, so hohes Fiepen und Zirpen, das wird immer ziemlich gezielt abgestrahlt, ne? Also je höher das Geräusch ist, desto einfacher kann ich es auch fernhalten durch ein Hindernis, weil es immer mit wenig Energie und sehr gerichtet abgestrahlt wird. Tiefe Frequenzen, tiefe Geräusche, so Brummeln, es hat eher so eine kugelförmige Abstrahlung und ganz viel Energie, da brauche ich viel Masse. Also ein hohes Fiepen von einem Kühlschrank oder so, das kriege ich ganz gut in den Griff, auch mit einem dicken Vorhang. Ja, die Raumakustik selber hatte ich eben schon gesagt. Akustikmodule sind da ganz wichtig. Da muss man auch nicht die ganze Wand zupflastern. Es ist wichtig, dass man weiß, was man tut. Ich habe schon oft erlebt, dass Kunden dann, wenn sie ihr Studio selber schon mal angefangen haben zu bauen, das ist ja häufig der Fall, so die ersten 1-2 Jahre probiert man sich mal selber aus, dass sie dann in einem 20 Quadratmeter Raum 4 kleine Schaumstoffplatten kleben haben und dann sich sagen, ja gut, es hat nichts gebracht. Es ist vom Verhältnis einfach viel zu wenig. Eine deutliche Veränderung hört man dann, wenn man in Richtung 50-50 geht. Also wenn 50% der Raumfläche mit Vorhängen oder Absorbern bestückt ist, dann hört man wirklich schon einen deutlichen Unterschied. Beim Boden und bei der Decke, Boden ist immer am einfachsten, Teppich schon mal zu nehmen. Bei der Decke wird es halt meistens ein bisschen schwierig, es sei denn, man hat diese Rasterdecken und da sind schon Akustikplatten drin. Das ist natürlich auch ganz hilfreich. Eine Frage, die mir auch mal wieder gestellt wird, ja, ist ja gut und schön, wir wollen aber auf die Optik achten, weil der Raum soll vielleicht auch noch als Konferenzraum weiter genutzt werden. Da können wir doch einfach ein bisschen Teppich reinmachen, also keinen Teppichboden, sondern legen wir einfach einen Teppich rein, einen kleinen, und dann stellen wir noch ein Sofa in die Ecke und dann machen wir noch so 2-3 schöne Akustikbilder und dann reicht das. Haben wir das gleiche Problem, das Verhältnis von glatten, harten und damit reflektierenden Flächen und weichen, porösen und damit absorbierenden Flächen. Nochmal die Pi mal Daumen-Regel. Das ist jetzt, jeder Raumakustiker würde mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber für Laien ist es einfacher zu verstehen. 50-50, ab dann fängt es an, deutlich hörbar zu werden. Also wenn 50% der Raumoberflächen absorbierend sind, dann fängt es an, eine gute Raumakustik zu werden. Und das schafft nicht ein einfacher Teppich und hier ein Sofa und da ein paar schöne Akustikbilder. Und ich kann nur sagen, den Unterschied zwischen einer schlechten Raumakustik, gerade über Mikrofone aufgenommen in einem Video, und einer guten, das ist so brutal. Also ich finde es immer wieder klasse, wenn wir bei Unternehmen Studios, die schon vorhanden sind, in einer, sag ich mal, Light-Variante neu oder verbessert ausstatten und dann auch die Raumakustik optimieren und unsere Kunden dann ihre Videos von vorher und nachher vergleichen. Oder alleine, wenn sie in den Raum reinkommen, wenn die Akustikmodule und die Vorhänge hängen, da gibt es immer ganz große Augen, weil das hört man einfach sofort. Das ist so ein brachialer Unterschied. Wie viel man letzten Endes machen muss, hängt immer vom Raum ab. Aber falls du schon mal in einem Tonstudio, in einer Sprecher- oder in einer Sprecherkabine warst, da ist es ja meistens extrem trocken. Also man spricht von einem Raum, der stark mit Akustikmodulen bedämpft ist, ausgestattet ist, spricht man von einer sehr trockenen Akustik. Und das ist in einem Corporate-Studio nicht zwingend notwendig. Also übertreiben sollte man es auch nicht, weil es dann irgendwann auch einfach preislich sehr aufwendig wird. Aber dass man wirklich seine eigene Stimme noch nachhallen hört ein bisschen, das sollte auf jeden Fall auch nicht sein. Deshalb ist es schwierig zu sagen, wie viel müssen wir jetzt eigentlich machen. Ich finde auch da wieder diese 50-50-Regel ganz praktisch. Manchmal ist es auch schwierig, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten das zu erfüllen. Deshalb arbeite ich am liebsten immer mit einer Kombination aus Akustikabsorbern, die dann auch in den tieferen Frequenzbereich gehen, weil unsere Stimme, die ist ja nicht nur im hohen Frequenzbereich. Also ich habe halt eine etwas dunklere und tiefere Stimme. Es gibt Menschen, die haben durchaus noch tiefere Stimmen. Und diese Reflexionen, die können sich im Raum auch durch Dröhnen und Wummern bemerkbar machen. Deshalb reicht ein Vorhang alleine nicht, weil er kann diese Frequenzen nicht bedämpfen. Da brauche ich dickere, spezielle Akustikabsorber, damit ich nicht nachher so ein Dröhnen im Raum habe, eine sogenannte Raumresonanz. Und wo diese Absorber dann hinkommen, auch das kann man nicht pauschal immer von vornherein sagen. Natürlich ist es eine Frage, wo haben wir den Platz? Und es ist eine Frage, in welche Richtung sprechen die Personen vor der Kamera denn? Also zum Beispiel auf der Rückseite bringen solche Absorber nicht so viel wie auf Richtung der Kameras, weil ich spreche in Richtung der Kameras. Das heißt, der Schall breitet sich aus meinem Mund Richtung Kamera aus und trifft dann auf die Rückwand hinter der Kamera, auf die Decke über der Kamera und auf die Wände links und rechts von mir. Also diesen Bereich soll ich mir zuerst angucken. Und meistens möchte man im Hintergrund ja auch ein Set haben, wo jetzt nicht Absorber zu sehen sind. Und deshalb startet man meistens eher die Bereiche, die nicht im Sichtbaren sind, mit Absorbern und Vorhängen aus. Natürlich ist also auch eine Frage, die dabei immer auftaucht. Na, jetzt kaufen wir uns ja richtig gute Mikrofone einfach. Die kosten dann halt mal 300-400 Euro mehr. Die blenden doch eine schlechte Raumakustik aus. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt. Es ist leider genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht mal etwas, was verständlicher ist. Früher bei einer Aufnahme auf einer VHS-Videokassette hat man Details in Bildern nicht so genau gesehen. Na, also da war auch die Filme waren auch ein bisschen grobkörniger, das ist aber, solange es nur VHS-Kassetten gab, nicht so wahnsinnig aufgefallen. Dann gab es DVDs, also das bessere Medium. Und da wurden die alten Filme dann drauf übertragen und teilweise dafür nicht extra restauriert. Und plötzlich sah man dann diese grobkörnigen Aufnahmen und die wenigen Details. Und heute haben wir 4K, das ist eine viel, viel höhere Auflösung. Also würde man unbearbeitet alte Aufnahmen, ohne jetzt da zu restaurieren, Kratzer und Rauscher rausnehmend auf 4K hochskalieren, dann würde einem erst auffallen, wie schlecht in Anführungsstrichen die Aufnahmen zum Teil waren. Und das ist im Prinzip das Gleiche bei einem Mikrofon. Wenn ich ein schlechtes Mikrofon habe, ein billiges, was sehr viel Eigenrauschen vielleicht auch noch hat, was so den Hall auch ein bisschen maskiert, was auch gar nicht so doll klingt, was auch nicht so frisch ist und so brillant ist, wo meine Stimme so ein bisschen nasal muffig klingt, da fällt jetzt, ich meine, es klingt insgesamt schon grausam, da fällt die schlechte Raumakustik, der Nachhall nicht so deutlich auf. Ein besseres Mikrofon hat weniger Nebengeräusche, ist viel feiner in der Darstellung, viel brillanter im oberen Frequenzbereich und dadurch fallen alle Nuancen, alle Details halt viel stärker auf. Es ist wie ein viel, viel schärferes Videobild. Und wenn dann die Raumakustik nicht gut ist, fällt die noch mehr auf. Ja? Also heißt jetzt nicht schlechte Mikrofone nehmen, weil das wirkt sich natürlich auf die Sprachverständlichkeit aus. Es ist einfach nur so, kein Mikrofon der Welt kann von selber eine schlechte Raumakustik kompensieren. Solche Podcast-Mikrofone hier, so dynamische Mikrofone, die sind nicht ganz so empfindlich, aber ich hatte es eben schon gezeigt, man muss deswegen auch sehr nah dran sein. Ja, und der Klassiker, beziehungsweise der neue Klassiker ist halt mittlerweile, früher hat man gesagt, we'll fix it in the mix, ne? Also komm, schmeiß rein und nachher beim Mischen biegen wir das schon irgendwie gerade bei Musikproduktionen. Und bei Video sagte man immer, we'll fix it in the post-production, ne? Also guck mal, wir schneiden das irgendwie alles zusammen am Ende. Heute heißt es, we'll fix it with AI, also irgendwie mit KI werden wir schon hinbiegen. Jein. Also wenn man eine völlig kaputte Aufnahme hat, die irgendwo unterwegs entstanden ist und man hat nur die eine, dann kann man mit KI schon ziemlich viel machen. Aber man hört halt immer den Eingriff. Man hört wirklich, gerade wenn es eine richtig schlechte Raumakustik ist und der Raum hallt und scheppert, dann klingt die Stimme wie ein schlechtes MP3 und das will man ja auch nicht haben. Da leidet die Sprachverständlichkeit auch drunter und das ist auch definitiv kein Zeichen von Qualität und damit macht man sich jetzt auch nicht unbedingt seriös und Freunde. Und es ist einfach auch noch ein unnötiger Schritt im Nachgang, den man vornehmen muss. Und je schlechter die Raumakustik ist, desto schlechter wird auch das Endergebnis, weil die KI einfach viel, viel stärker eingreifen muss. Deshalb, nein, KI rettet das nicht. Wenn man eine Aufnahme hat, die nicht anders machbar war, kann KI schon viel machen. Aber wenn dein Ziel ist, zu sagen, wir wollen jetzt eine vernünftige Produktionsumgebung haben, dann ist Raumakustik einfach etwas, was existenziell wichtig ist. Das kriegst du niemals richtig in den Griff. Und richtig ätzend wird's, das haben wir nämlich gerade bei einem Kundenprojekt, die Situation, die hatten teilweise 6 Personen in ihrem alten Studio in der Gesprächsrunde. Das heißt, 6 Ansteckmikrofone, alle offen, also alle waren am Aufnehmen gleichzeitig. In einem Raum, wo in der Raumakustik nahezu nichts gemacht wurde. Das hat dazu geführt, dass wir ganz viele sogenannte Interferenzen haben, also Person A spricht und ist auf Person B, C, D, E und F noch zu hören in unterschiedlichen Lautstärken. Und das verschlechtert den Klang, diese sogenannten Interferenzen und Überlagerungen. So, und verstärkt wird das Ganze natürlich noch bei einer schlechten Raumakustik, weil neben dem direkten Schall aus der Stimme von Person A in die ganzen anderen Mikrofone haben wir die ganzen Reflexionen aus dem Raum auch noch. Und die sind daran schier verzweifelt. Und deshalb ist eine unserer Hauptaufgaben jetzt bei diesem Projekt, das Studio auch akustisch so weit zu optimieren, dass das Ganze eine viel bessere Sprachverständlichkeit und Klarheit auch bei mehreren Mikrofonen bringt. Und es muss auch nicht hässlich aussehen, ne? Also ich sag mal, viele kennen natürlich diese furchtbar hässlichen grauen Noppenschaumplatten, die man sich früher gerne ins Studio gekloppt hat. Die bringen nicht wirklich viel. Die sind einfach nur hässlich, bringen vielleicht ein bisschen mehr als Eierkartons, die gar nichts bringen, außer Schimmelsporen im Raum. Aber es muss auch gar nicht hässlich sein. Wie gesagt, im nicht sichtbaren Bereich arbeiten wir am liebsten mit Vorhängen, mit dicken Vorhängen. Dick noch gar nicht mal besonders dicker Stoff. Das ist so 300 Gramm pro Quadratzentimeter. Aber halt sehr, sehr stark gefaltet. Das heißt, zum Beispiel bei einer Länge von 3 Meter ist der eigentliche Vorhang zwischen 3 und 4 Meter lang, sodass er halt sehr stark gefaltet fällt. Und das sorgt wieder für eine stärkere Absorption des Schalls, als wenn jetzt einfach nur ein stramm gespannter Vorhang wäre. Und im sichtbaren Bereich Akustikabsorber, da gibt es diverse Hersteller, da gibt es mittlerweile so viele, die auch wirklich schön aussehen, die gar nicht auffallen. Ein bisschen Negativbeispiel sind diese Holzrippchenelemente mit dem Filz dahinter. Die sind ja total en vogue in Videocasts und Podcast-Studios mittlerweile. Ich finde sie ganz nett, wobei man sich mittlerweile daran auch schon tot gesehen hat. Aber das sind keine echten Absorber. Also in den Schlitzen zwischen den Holzrippchen, da hat man so ein bisschen Filz, der absorbiert ein bisschen. Ansonsten die Holzrippchen selber, die reflektieren. Also es ist eigentlich eher ein Diffusor, also der den Schall reflektiert. Aber auch das noch nicht mal richtig macht. Also so richtig wirkungsvoll sind die nicht. Bevor ich sowas an die Wand packe, höchstens als optisches Element, würde ich eher, es gibt mittlerweile so Filzplatten, 9 mm bis 15 mm Dicke, würde ich eher das nehmen. Oder einfach gezielt Akustikabsorber, die es mittlerweile auch mit einer Hintergrundbeleuchtung gibt. Sehr, sehr schick. Habe ich kürzlich wieder installiert beim Boris Thomas. Vielleicht hast du das auf meinen Social-Media-Kanälen gesehen. Demnächst werde ich dazu auch bei LinkedIn einen Beitrag schreiben und einen Blogartikel. Das ist total schick. Das sind so 1 Meter mal 50 Zentimeter und 10 Zentimeter dicke Absorber. Und dahinter ist eine Beleuchtung, dass sie nochmal hintergrundbeleuchtet sind. Das sieht ganz schick aus. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man Absorber auch als Gestaltungselemente im Studio einsetzen kann. Und ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, an die ich unbedingt denken wollte. Deshalb bin ich jetzt auch schon beim letzten Punkt, den ich unbedingt erwähnen wollte. Nämlich eine Frage, die ich auch schon oft gestellt bekomme, natürlich von denjenigen, die die Budgets verwalten oder den Controllern im Unternehmen. Naja, wir können ja erstmal das Studio so jetzt bauen und dann, wenn wir später feststellen mit der Akustik, das funktioniert nicht, dann machen wir das nachher. Wenn du unbedingt noch sehr viel mehr Geld ausgeben möchtest, können wir das so machen. Es ist totaler Humbug. Weil es wird immer deutlich teurer, wenn man im Nachgang die Akustik optimieren möchte. Also bei der Bauakustik ist es fast unmöglich, weil Bauakustik, der Name sagt schon, muss man immer irgendwas bauen. Na, also wenn einem einfällt, so die einlagige Riegipswand ins Nachbarbüro, die war doch ein bisschen zu dünn, dann wird es richtig aufwendig und teuer, dann im Nachgang in ein fertiges Studio dann nochmal eine zweite Wand davor zu setzen. Und was die Raumakustik betrifft, nochmal, man sollte irgendwo in Richtung 50% der Raumoberfläche, am besten 50% auf die Wände verteilt, mit absorbierenden Materialien, Vorhängen und Akustikabsorbern bestücken. Das im Nachgang in ein fertig eingerichtetes Studio reinzubauen, ist auch wieder sehr aufwendig, weil man das Studio zum Teil wieder demontieren muss. Und ich habe in meinem Leben an die 100 oder über 100 Videostudios gebaut oder betreut und mitgeplant. Und ein 3- bis 4-faches an Tonstudios mitgeplant und mitgebaut in allen möglichen Größenordnungen. Also ich habe das schon sehr viel in der Richtung gemacht. Jeder Raum brauchte bis jetzt eine akustische Optimierung, es sei denn, er war vorher schon im Studio und war schon optimiert. Von daher, es ist ein Sachzwang, dass wenn man einen normalen Raum zu einem Studio, zu einem Corporate-Studio umfunktionieren möchte, dass man da auch etwas an der Raumakustik machen muss. Und großer Vorteil, wenn man mit Vorhängen arbeitet, deshalb mache ich es auch ganz gerne, selbst wenn ein Fenster da ist, was zum Beispiel so Jalousien davor hat, kommt immer noch so ein bisschen Tageslicht durch. Und man muss ja schauen, dass man im Raum möglichst kein Tageslicht hat für eine gleichbleibende Videoqualität. Und wenn man da nochmal ein paar Vorhänge vor die Glasscheiben macht, dann hat man nicht nur akustische Optimierung, sondern gleichzeitig auch noch eine weitere Verdunklung. Ja, ich hoffe, das war verständlich und hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wenn du sagst, Mensch, spannendes Thema, jetzt habe ich mal verstanden, worauf man achten muss, und wir wollten ja bei uns im Studio auch mal das ganze Thema angehen, oder wir haben noch gar kein Studio und jetzt ist mir klar, wie wir das in den Griff kriegen könnten. Wir können ja eigentlich ein normales Büro, was wir haben, umfunktionieren, dann wird das Ganze vielleicht doch realistischer. Melde dich gerne bei mir, geh einfach auf meine Webseite www.corporate-studio.de. Oben rechts gibt es den Kontaktbutton, wo du ein Beratungsgespräch mit mir buchen kannst. Da gucken wir uns auch gerne mal anhand von Fotos oder Videos des Raumes, der bei dir im Unternehmen zur Verfügung steht, mal an, was man daraus machen kann. Ich zeige dir live hier aus meinem Studio. Ich habe auch noch ein paar Behind-the-Scenes-Kameras, wie ich das hier realisiert habe. Und gleichzeitig hast du noch einen Vorteil. Du erlebst nämlich in unserem Videocall live aus der Perspektive deiner Kunden, wie du zukünftig aus einem eigenen Corporate-Studio dich und dein Unternehmen präsentierst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.